Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe von Durch die Bibel. Gott und sein Wort besser verstehen, dazu wollen wir gerne helfen. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute betrachten wir den letzten Abschnitt im Kapitel 4 des Galaterbriefes. Paulus veranschaulicht dort ganz bildlich noch einmal den großen Unterschied zwischen einem Leben nach Moses Gesetz und einem Leben aus dem Glauben an Jesus. Paulus schließt nun das vierte Kapitel ab, das vierte Kapitel in seinem Brief an die Galater. Und das macht er mit einem Vergleich, einer sogenannten Allegorie. Er stellt in diesem Abschnitt zwei Frauen einander gegenüber. Hagar und Sarah, zwei Frauen aus dem Alten Testament, also aus dem ersten Teil der Bibel. Hagar und alles, was sich auf sie bezieht, steht jetzt für das Gesetz des Mose. Demgegenüber steht Sarah und alles, was sich auf Sarah bezieht, steht für den Glauben an Jesus. Beginnen wir mit Vers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Mit Gesetz meint Paulus hier natürlich wieder Moses Gesetz. In unserer Sprache ist das aber etwas verwirrend. Natürlich zählen zu Moses Gesetz zum Beispiel auch die 10 Gebote. Sie sind eine grundlegende Ordnung Gottes. Eine grundlegende Ordnung, die viel von Gottes Wesen und Willen offenbart. Aber wenn Paulus vom Gesetz spricht, meint er damit noch mehr. Nämlich die gesamten ersten 5 Bücher der Bibel, die 5 Bücher Mose. Für die Juden sind sie bis heute der erste Teil des Alten Testaments, Tora, genannt. Und das heißt übersetzt eben Unterweisung, Lehre, Anweisungen, Regeln. Und im Speziellen dann auch Gesetz. Und zwar bezogen auf das, was Gott Mose am Berg Sinai offenbarte. Die 10 Gebote sind darin ein wichtiger Schwerpunkt. Daneben finden sich aber zum Beispiel auch die Ordnungen für die Opfer und vieles mehr. Denn durch die Opfer wollte Gott seinem Volk immer wieder vergeben. Denn Gottes Gebote sollten sein Volk auch überführen. Überführen von der Tatsache, sie würden nicht vollkommen nach seinem Willen leben können. Die Israeliten würden Gottes gute Gebote auch immer wieder übertreten. Und dann brauchen sie Vergebung. Und die war nur möglich durch die Opferung von Tieren. So wird deutlich, schon in Moses Gesetz war Vergebung nötig. Und Vergebung war auch dort nur durch eines möglich, durch das Vergießen von Blut. In Moses Gesetz war es das Blut von Opfertieren, stellvertretend geopfert für den sündigen Menschen. Und so machte es Paulus ja schon deutlich, beim Glauben an Jesus geschieht Vergebung auch durch das Vergießen von Blut, dort aber durch den Tod von Jesus am Kreuz. Auch hier gilt, Jesu Opfer ist stellvertretend für den sündigen Menschen. Paulus betont, Moses Gesetz war nur vorläufig. Die Opferung von Tieren war nur vorläufig und sollte auf das eigentliche Opfer hinweisen, auf das wirkliche Opfer, auf Jesus. Wie sagte Johannes der Täufer, als er sah, dass Jesus zu ihm kam? Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gottes Ordnungen, seine Gebote und Anweisungen sind heilig. So heilig wie Gott selbst. Das schildert das zweite Buch Mose sehr eindrücklich. Denn als Gott sich dem Volk offenbarte, am Berg Sinai, um Mose Gottes Ordnungen zu geben, da heißt es, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Gott gebot seinem Volk, ihm nicht zu nahe zu kommen. Sie sollten in sicherer Entfernung bleiben, als Gott Mose seine Gebote und Ordnungen offenbarte. Im zweiten Buch Mose heißt es: Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Wir können nicht wirklich erfassen, wie heilig Gott ist, aber wenn sich Gottes Heiligkeit offenbart, so wie dem Volk Israel am Berg Sinai damals, dann wird einem Menschen doch deutlich: Ein Gott, der so vollkommen gut ist und rein und in dem nichts Böses ist, zu einem solchen Gott passe ich eigentlich gar nicht. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 6, ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung: Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wir sind als Menschen in der Trennung von Gott geboren. Das gilt für jeden von uns. Doch Gott will diese Trennung überwinden, koste es, was es wolle. Und Gott hat einen hohen Preis dafür bezahlt, den höchsten Preis. Jesus opferte sich. Er nahm unsere Gottesferne auf sich, als er am Kreuz starb, unsere menschliche Natur. Das ist hier treffend übersetzt, denn das meint Paulus, wenn er das griechische Wort Sarx benutzt. Das heißt übersetzt Fleisch. Einmal ist damit der Körper gemeint, ganz neutral. Und zum anderen meint es die Natur des Menschen, der in Trennung von Gott geboren ist und der von Gott getrennt lebt. Und Paulus fährt fort im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 7, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Unsere menschliche Natur will sich Gott widersetzen. Sie will Gott nicht, lehnt Gott ab und lehnt sich gegen ihn auf. Und unsere menschliche Natur kann Gott auch gar nicht folgen, noch ist sie fähig, seine Gebote einzuhalten. Das schreibt Paulus hier. Kein Wunder, dass die Israeliten erzitterten und sich vom Berg fernhielten und zu Mose sagten: Wir werden sonst sterben. Doch schon hier im Alten Testament deutet sich Gottes eigentliche Absicht an. Denn was, sagt Mose, fürchtet euch nicht. Jesus sagte das auch immer wieder zu Menschen: Fürchtet euch nicht. Gott will mit seiner Heiligkeit, mit seiner vollkommenen Güte und Barmherzigkeit, damit will er uns nicht erschrecken, auch wenn unsere alte menschliche Natur davor erschrickt, wegen ihrer Feindschaft gegen Gott. Aber diese alte Feindschaft gegen Gott dürfen wir ja ablegen, ablegen wie ein altes Kleid. Und wir dürfen den neuen Menschen anziehen. Oder, wie Paulus sogar sagt, wir dürfen Jesus Christus anziehen. Und dann ist die alte Feindschaft gegen Gott vorbei, durch den Glauben an Jesus. Denn dann sind wir mit Gott versöhnt. Gehen wir weiter zum nächsten Vers, das ist Vers 22. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Paulus will den Galatern etwas veranschaulichen, und dazu bezieht er sich auf Abraham und seine beiden Söhne. Der eine wurde von Hagar geboren, der andere von Sarah. Der erste war der Sohn einer Leibeigenen, der zweite der Sohn einer freien Frau. Die freie Frau steht für die Gnade und die Leibeigene für das mosaische Gesetz. Und Paulus will den Unterschied zwischen beiden veranschaulichen. Er nennt das im Vers 24 eine Allegorie. Das meint eine bildhafte Erzählung, einen bildhaften Vergleich oder eine tiefere Bedeutung. Paulus sagt nicht, die Ereignisse in Abrahams Leben selbst seien eine Allegorie, eine bildhafte Erzählung. Manche haben Paulus' Aussage hier so verstanden, aber das sagt Paulus nicht, sondern er sagt, die Geschehnisse im Leben der beiden Frauen, die Abrahams Söhne gebaren, diese Geschehnisse enthalten eine Allegorie. Sie enthalten eine tiefere Bedeutung, nämlich eine Bedeutung für uns heute. Sehen wir uns Vers 23 an. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden. Der Codex Hammurabi, das ist das Gesetzbuch, das die Kultur zur Zeit Abrahams prägte, nach diesem Gesetzbuch war das Kind einer leibeigenen Frau ebenfalls ein Leibeigener. So gesehen kann man Ismael als einen Leibeigenen verstehen, als einen unfreien Menschen, obwohl er Abrahams Sohn war. Der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Isaaks Zeugung war ein Wunder. Gott hatte eingegriffen. Abraham war eigentlich zu alt, um noch ein Kind zu zeugen. Und Paulus sagt, Abrahams Körper und der Körper seiner Frau Sarah waren schon erstorben. Die beiden waren also, was Nachwuchs betraf, gewissermaßen schon tot. Sarah und Abraham konnten keine Kinder mehr bekommen, aber aus zwei schon erstorbenen Leibern bringt Gott Leben hervor. Sarah wurde tatsächlich schwanger von Abraham. Das Kind, das Gott vor langer Zeit verheißen hatte, kam zur Welt. Weiter geht es in Vers 24. Ich lese, diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Hier steht im Griechischen allegoreo, übersetzt allegorisch gesprochen, bildlich gesprochen, einen tieferen Sinn haben. Paulus meint damit, die Geschehnisse in Abrahams Leben enthalten einen bildlichen Sinn. Und Paulus bezieht sich darauf, um etwas bildlich zu veranschaulichen. Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. In dem bildlichen Sinn steht die erste Frau für den ersten Bund. Das ist der Bund des Gesetzes, das Mose von Gott empfing, am Berg Sinai. Das ist Hagar. Paulus vergleicht Hagar mit dem Berg Sinai. Dort vertraute Gott Mose das Gesetz an. Hagar steht für Paulus hier also bildlich für das mosaische Gesetz. Und weiter schreibt Paulus in Vers 25, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. In Paulus' Allegorie steht Hagar für den Berg Sinai, den ersten Bund des mosaischen Gesetzes. Ein Bund für Leibeigene gewissermaßen. Und deshalb entspricht das auch dem jetzigen Jerusalem, also dem irdischen Jerusalem zur Zeit des Paulus. Denn Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Knechtschaft. Mit anderen Worten, Jerusalem und das Volk Israel sind noch unter der Knechtschaft des mosaischen Gesetzes. Dagegen aber gibt es ein anderes Jerusalem. Davon spricht Paulus im nächsten Vers. Sehen wir uns das an, Vers 26. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Das Jerusalem, das droben ist, ist das neue Jerusalem. Davon spricht das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, in Kapitel 20. Dieses neue Jerusalem kommt von Gott. Es kommt aus dem Himmel auf die Erde, so wie das irdische Jerusalem die Mutter derer ist, die nicht frei sind, sondern geknechtet unter Moses Gesetz, so ist das neue Jerusalem die Mutter derer, die frei sind, frei in der Gnade. Das sind die, die an Jesus glauben. Sie sind gewissermaßen keine Leibeigenen mehr, sondern rechtmäßige Kinder Gottes. Damit sind wir bei Vers 27. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Sarah, sie war unfruchtbar, bis sie durch Gottes Eingreifen Isaak empfing. Und durch Isaak hatte sie viele Nachkommen. Das ganze Volk Israel geht auf sie und Abraham zurück. so wie Gott es versprochen hatte. So zahlreich wie der Sand am Meer, so zahlreich sind ihre Nachkommen. Und in Paulus' Allegorie bedeutet das, im zweiten Bund, im Bund der Gnade und des Glaubens, errettet Gott mehr Nachkommen, mehr als es unter Moses Gesetz gegeben hatte. Vers 28. Ich lese: Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Christen sind also Kinder der Verheißung, so wie Isaak es war. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, spricht die Bibel von einer neuen Geburt, einer zweiten Geburt. Unsere erste Geburt ist die natürliche Geburt. Die zweite Geburt ist die Geburt durch den Heiligen Geist. Die geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, wenn ein Mensch dieser Verheißung Gottes vertraut. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat es versprochen. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir von Neuem geboren. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige Wort Gottes, das bleibt. Paulus fährt mit seiner Allegorie fort. Gehen wir zu Vers 29. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Sehen Sie, es gibt Menschen, die sich lieber an genaue Vorschriften halten. Solche Menschen fühlen sich nicht wohl mit dem Evangelium der freien Gnade. Ich kenne das von mir selbst. Manchmal erscheint es einfacher, wenn alles bis ins Kleinste vorgeschrieben und geregelt ist. Doch das ist nicht das, was Gott sich vorstellt, was er sich vorstellt für das Leben seiner Kinder mit ihm. Als ich meine erste Pastorenstelle hatte, hielt ich eine Predigt zum Thema Prophetie, und ich erwähnte darin, über Prophetie zu predigen, könnte mir einige Probleme einbringen. Nach dem Gottesdienst sprach mich jemand an, ein Mitglied aus unserer Gemeindeleitung. Er sagte: Vernon, du irrst dich, predigen über Prophetie, dadurch wirst du keine Probleme bekommen. In Wahrheit wirst du dabei immer eine Menge Leute auf deiner Seite haben. Die Leute hören gerne etwas darüber. Aber wenn du über die Gnade Gottes predigst, dann wirst du Probleme bekommen. Das ist der Grund, warum das Evangelium immer wieder zurechtgestutzt wurde und auch heute zurechtgestutzt wird. Hören wir heutzutage wirklich viel Evangelium in unseren Kirchen und Gemeinden? Hören wir viel von der puren Gnade Gottes? Wage ich es selbst, die unverfälschte Gnade Gottes zu predigen? Denn wenn jemand das predigt, dann hagelt es Kritik. Die Leute werfen dann sofort ein: Ich muss doch auch etwas tun, ich muss mich doch wenigstens um etwas bemühen oder eine höhere Stufe des Christseins erreichen. Es kann doch nicht sein, dass ich nur durch das Vertrauen auf Jesus schon alles habe, um mit Gott im Reinen zu sein, um sein rechtmäßiges Kind zu sein, ausgestattet mit allen Befugnissen eines Erben Gottes. Aber wenn Sie dem, was Jesus für Sie tat, wenn Sie dem noch irgendetwas hinzufügen müssen, dann wäre sein Tod am Kreuz vergeblich gewesen, völlig vergebens. Jesus nahm für uns den Fluch der Sünde auf sich. Aber wenn Sie nicht annehmen, was er für Sie tat, dann sagen Sie damit: Ich brauche seine Vergebung nicht, ich habe keine Schuld. Diese Worte von Paulus sind heutzutage genauso wichtig wie damals, als Paulus diese Worte schrieb. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war. So geht es auch jetzt. Unsere menschliche Natur hasst das Evangelium von der Gnade Gottes. Sehen Sie, es steckt in uns selbst, dass wir das Evangelium der Gnade Gottes ablehnen. Es ist in uns, dass wir empört sind darüber, dass wir Gottes Gnade genauso nötig haben wie die größten Verbrecher. Dass das, was wir Gutes getan haben, gar nicht ausreicht, um von Gott angenommen zu werden, sondern dass wir Gottes Gnade brauchen. Jeder von uns, Sie und ich, und dass wir nichts selbst dafür tun können, aber auch wirklich überhaupt gar nichts. Doch genau hier liegt ja auch die Befreiung. Ich muss auch nichts hinzufügen und darf mich voll und ganz auf Jesus verlassen. Ich darf mich darauf verlassen, dass er schon alles getan hat, damit ich errettet bin, befreit aus meiner Trennung von Gott und dass ich versöhnt als Kind Gottes leben kann. Was ist das für ein Geschenk? Was ist das für eine Gnade? Das verherrlicht Jesus und das lässt uns ganz auf ihn schauen. Wie geht es im Galaterbrief weiter? Hören wir Vers 30. Doch was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Gott gebot Abraham, schick die Leibeigene und ihren Sohn weg. Heute sagt Gott zu uns, lass alle deine eigenen Versuche los, lass sie hinter dir, ein für allemal. All deine eigenen Versuche, dir Gottes Annahme zu erarbeiten, durch gute Taten oder durch religiöse Werke. Sondern setze alles auf Jesus, vertraue auf ihn, allein auf ihn. Und jetzt schließt Paulus mit Vers 31. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Abraham konnte nicht beides haben, den Sohn Hagars und den Sohn Saras. Er musste eine Entscheidung treffen. Paulus macht damit deutlich, sie können nicht durch das Gesetz und durch die Gnade mit Gott versöhnt werden. Sie müssen sich entscheiden. Wenn sie versuchen, durch Jesus und durch ihr eigenes Tun errettet zu werden, dann werden sie gar nicht errettet werden. Errettet aus ihrer Trennung von Gott. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Vertrauen Sie wirklich auf Jesus? Oder glauben Sie, Sie können etwas tun oder etwas haben, das Sie dem hinzufügen können, was Jesus für Sie getan hat? Wenn das so ist, vergessen Sie es. Und schauen Sie nur auf Jesus. Empfangen Sie alles von ihm. Er ist unser Retter. Er ist unser Herr. Ihm gebührt alle Ehre und Herrlichkeit. Jesus gab alles für Sie. Er gab sich selbst. Mehr konnte er gar nicht geben, und dem können Sie nichts mehr hinzufügen. Und das Befreiende ist, dem müssen Sie auch nichts mehr hinzufügen. Sie können sich ganz und gar darauf verlassen, Jesu Sterben am Kreuz reicht vollkommen aus, um Sie mit Gott zu versöhnen. Im Namen von Jesus lade ich Sie ein, glauben Sie an Jesus, vertrauen Sie ganz allein auf ihn, und Gott nimmt Sie an, als sein Kind. Nun endet unsere Sendung durch die Bibel, aber nur für heute. In der nächsten Ausgabe beginnen wir dann mit dem 5. Kapitel im Galaterbrief. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Schön, dass Sie dabei waren. Seien Sie Jesus und seiner Gnade anbefohlen.